das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren, das passt wunderbar zu unserem Text heute Morgen. Wir sind im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu einem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Ost und von West und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis, sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Wir steigen heute Morgen in eine ganz andere Welt. Ich hoffe, Sie sind bereit, da mal mit hineinzuschnuppern, was uns hier heute Morgen eigentlich auf dem Tablett präsentiert wird. Eine Welt, die uns fremd ist und wo wir so ein bisschen Gedankenunterstützung brauchen, um das nachvollziehen zu können, was hier eigentlich vor uns ist, was uns da entgegengehalten wird. Wir haben auf der einen Seite, geht's ja los damit, dass Jesus nach Kapernaum reinkommt. Kapernaum, eine Grenzstadt. Eine Zollstation, eine Zollstadt, großer Verkehrsknoten, der da stattfindet. Und auch da gab es eine Station, eine Division, eine Garnison, sagen wir mal so, der Römer. Und dieser Hauptmann gehörte da dazu. Man kann sagen, er hatte eine Hundertschaft unter sich, also er war jemand, der hatte was zu sagen. Es war eine relativ große Station, die er da hatte. Und er kommt aus einer völlig anderen Welt. Da haben wir jetzt Jesus, der da nach Kapernaum reinkommt mit seinen Fischersfreunden, seinen Jüngern da dabei, einige andere Leute, Zivilisten, die sich da an Jesus drangehängt haben, die neugierig waren, die hören wollten, was hat er uns zu erzählen. Und dann kommt dieser Hauptmann, der dort eben seine Division hat, seinen Standpunkt hat, der dort seine Welt hat und der begegnet Jesus. Und er steht für eine Welt der Verantwortung, der Regulierung. Er ist ein Leiter, ein Führer, ein Anführer und er glaubt, eine ganz andere Art und Weise. Er glaubt ganz anders, wie das, was Jesus so bei sich hat, um sich herum hat, bei den Jüngern, bei den Zuhörern. Dieser Hauptmann, der glaubt an die Hierarchie, der glaubt an ein System. Er ist selber Befehlsempfänger, selber Befehlsausteiler. Er ist einer, der im Einsatz so delegiert und so führt und leitet, indem er ein Wort sagt und es geschieht. Wahnsinn, oder? Ich habe das gelesen, ich dachte, boah, man sollte sich mal überlegen, so würde Gemeinde funktionieren. Ein Wort sagen und es geschieht. Leute, was wäre hier los, gell? Einmal sagen, geh und er geht. Einmal sagen, komm und er kommt. Könnte man ja meinen, ja, das sind alles Marionetten da, na, beim Militär. Aber man muss ja schon einen Glauben mitbringen, dass man sich in dieses System hineingibt. Man muss ja irgendwie doch dran glauben, ja. Sonst würde man ja davonlaufen, sonst wäre man ja fahnenflüchtig, man würde irgendwie sonst was tun, ja. Also es muss doch irgendwie ein Glaubensgebilde geben, dass man sagt, ich gebe mich in dieses System rein, ich glaube daran, dass der Befehlshaber mich nicht missbraucht, sondern dass er mich wirklich so einsetzt, dass es der Sache dient. Also da kommt schon eine Glaubenswelt über diesen Hauptmann an Jesus heran, die so eigentlich dem Zivilisten nicht unbedingt geläufig war. Und das Kern, die Kernsache hier bei dem Hauptmann ist, dass bei ihm der Glaube an dieses System und der Glaube an die Untergebenen und an die Obrigkeit mit dem Befehlswort zu tun hat. Ich sage etwas und es geschieht. Und da merken wir, da springt Jesus drauf an. Ja. Also, weil Jesus, der ist ja bereit, sich in den Dialog mit einzugeben mit diesem Hauptmann. Der ist ja bereit, sich in diese Welt hineinzudenken und da auch in den Dienst mit hineinzugehen. Und er trifft da auf ein Glaubenssystem, wo der Mann zu ihm sagt, sag nur ein Wort, du musst gar nicht zu mir kommen. Sag nur ein Wort. Ich weiß, wie das funktioniert, wenn man ein Wort sagt. Sag nur ein Wort und es reicht. Ist das nicht der Wahnsinn, mit was von der Glaubenshaltung dieser Nichtjude, dieser Heide, dieser Offizier vor Jesus steht? Was für einen Glauben er an die Worte hat? Es ist ja oft so, dass wir mit Worten versuchen, Worte wieder auszulöschen. Ich weiß nicht, ob Sie viel im Dialog sind mit Menschen. Aber es ist ja oft so, wenn man ein Wort in den Raum stellt, dann wird es zerrissen. Ja? Dann hat wieder jemand ein anderes Wort und dann wird auch wieder das relativiert. Und so wird eigentlich jede Art von Kommunikation im Grunde durch Worte wieder entwertet, ungültig gemacht. Und dieser Mann hier, dieser Offizier, der sagt, sag nur ein Wort, ich nehm's. Ich nehm's an. Ich zerreiß es nicht. Sondern ich glaube diesem Wort, was du mir sagst, weil ich in dich 100% investiere und glaube. Sag nur ein Wort und ich mach's. Was für eine Offenheit und was für eine Zuwendung und was für eine Unterordnung auch einem Menschen gegenüber, den man so gar nicht kennt. Der begegnet Jesus in diesem Wissen, egal was der mir sagt, ich mach's. Egal, was der sagt, ich lasse mich drauf ein. Ohne, dass er eine Beziehung zu ihm hat. Und da sieht man, wie intensiv dieser Mann eine Offenheit auch hat für Glauben oder für überhaupt für die Autorität Jesus, die da in Israel unterwegs ist. Er sagt, ich brauche nicht den großen Akt, ich brauche nicht die große Geste. Ja, mit Heilung und komm extra und großen Aufriss machen, brauche alles nicht. Ich brauche nur ein Wort. Sag nur ein Wort, das reicht. Wir merken diesen Befehlston, dieses Befehlswort. Das ist nicht nur dieses, dass es funktionieren muss, sondern dieser Hauptmann, der zeigt ja mit dem, dass er zu Jesus kommt, auch eine ganz große Fürsorge. Der will ja, dass es diesem Knecht, den er da bei sich zu Hause hat, dass es dem gut geht. Er braucht also das Wort Jesu, damit nicht nur er gehorsam sein kann, sondern dass auch diejenigen, die ihm gehorchen müssen, auch gehorchen können, dass sie in guter Verfassung sind, dass sie gut versorgt sind. Und das gehört mit dazu, zu demjenigen, der in einer Befehlsposition ist, der in einer Verantwortung steht, dass er nicht nur Dinge erhält und weiß, wie er zu reagieren hat, sondern dass er auch Fürsorge weitergibt und dafür sorgt, dass andere in einer guten Verfassung sind. Dass es den Mitmenschen gut geht. Jesus reagiert bei diesem Hauptmann in zwei unterschiedlichen Staffeln. Im Vers 7 reagiert er, indem er sagt, ich komme und heile deinen Knecht. Also im Vers 7, da reagiert Jesus mit einer starken Offenheit, indem er sagt, ich, ich bin bereit, in deine Welt einzutreten. Ich bin bereit, diesen Besuch zu machen und ich bin bereit, deinem Wunsch nachzukommen. Zu einem Heiden ins Haus zu gehen. Zu den Sündern, da wird er Besuche machen. Und dann war das nicht nur irgendeiner von den Heiden, sondern er war auch noch krank. Also es war ja im Grunde genommen das, was ein Jude gar nicht tut. In eine Welt einzutauchen, wo man sagt, das ist alles gottlos und da versündigen wir uns nur und das tut uns nicht gut. Alles Dinge, wo wir eigentlich sagen würden, ja, da musst du dich fern von halten. Das sind alles Dinge, die ziehen dich von Gott weg. Und Jesus sagt, ich komme gern. Also diese Offenheit zu haben, in ganz andere kulturelle Settings reinzugehen, in ganz andere Welten einzutauchen und keine Angst zu haben. Keine Angst zu haben, dem anderen zu begegnen, nur weil er nicht an Gott glaubt, das ist kein Hindernis für Jesus. Das darf auch für uns kein Hindernis sein, in Welten einzutauchen, mit Menschen in Kontakt zu sein, wo wir sagen, boah, ekelhaft, will ich nicht. Das tut mir nicht gut, dieser Kontakt. Das war für Jesus gar keine Frage. Das hat Jesus gar nicht interessiert, sondern er hat ja gemerkt, da steckt ein Glaube, da ist jemand offen für Glaube, also geht er dahin, weil das ist ja das, was er will, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn wir in Kontakte kommen, wo wir merken, boah, diese Person, die ist sowas von weit weg von Gott und von der Bibel und von den Werten, aber wenn irgendein kleines Fünkchen davon da ist, dass dieser Mensch auf der Suche ist, dann sind doch die Türen offen, dass wir da begegnen dürfen. Also Jesus reagiert, indem er sagt, ich bin bereit zu kommen, ja, aber das will der gar nicht. Und die zweite Reaktion, die Jesus hat im Vers 10 dann, dass er sich eigentlich gar nicht mehr an den Hauptmann wendet, sondern sich schon an die Gruppe wendet und sagt, Leute, den Glauben, den dieser Mensch hat, den habe ich in ganz Israel nicht gefunden. So, und das zeigt uns die Motivation von Jesus immer wieder aufs Neue. Jesus sucht Glauben. Bei mir, beim Nächsten, überhaupt bei allem, was er tut und sagt, er sucht den Glauben. Und er sucht nicht irgendeinen Glauben, sondern er sucht den Glauben an ihn. Er möchte, dass Menschen ihm Glauben schenken. Dass Menschen ihm glauben, dass er derjenige ist, der Heil macht, der gesund macht, der Rettung gibt, der Versöhnung gibt. Dass er der Messias ist. Der Sohn Gottes, er wünscht sich, dass Menschen das glauben. Und das sucht er. Und er findet es in Israel nicht, sagt er. Und er ist der Erste, der Sohn, der Hauptmann ist der Erste, den er findet, der so einen Glauben hat. Und die Frage auch für uns, ja, er sucht bei mir nichts anderes als Glauben. Er will, dass ich glaube, dass er mein Retter ist, mein Heiland. Der mich gerecht spricht bei Gott, der mich versöhnt. Das will er von mir, das sucht er bei mir. Und Jesus nimmt diesen Hauptmann eigentlich als Vorbild jetzt für die ganzen Zuhörer, die Fischermänner und die Zivilisten und alle, die dabei sind. Und er sagt, das ist die Art von Glauben, die ich suche. Ein Glaube, der kommt, wo jemand kommt und sagt, sag ein Wort. Gib mir einfach ein Wort, ich will deinem Wort glauben. Und Jesus sagt ja, ich bin das Wort Gottes. Er ist ja als Wort Gottes Fleisch geworden in diese Welt. Das heißt, was Jesus sagt, ist das, wo wir aufgefordert sind zu glauben. Ganz einfach, Kindergarten einfach, ja. Und so, so schwer in der Umsetzung. Loszulassen vom eigenen Glauben, hinzukommen zum Glauben und zu sagen, Jesus, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ein bisschen später zeigt ja Jesus die Vorbilder des Glaubens. Das sagt Jesus in welchem Vers ist es denn? Hier Vers 11, Abraham, Isaac und Jakob, die haben ein Glaubensleben gehabt. Die haben nicht gelebt, wie sie wollten. Die haben gelebt, indem sie mit Gott in Verbindung waren und gesagt haben, wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? wie soll ich mich verhalten? Mensch, was haben die für Unsicherheiten im Leben gehabt? Für Herausforderungen? Aber bevor wir da hinkommen, gibt Jesus jetzt eine Vorschau, eine Zukunftsaussicht. Das ist ja das, was wir uns alle wünschen. Ja, wir wollen wissen, wie die Zukunft wird. Vor allem in Zeiten, die wir jetzt gerade haben. Und Jesus gibt eine prophetische Schau jetzt, nachdem er mit diesem Hauptmann geredet hat. Und er sagt, es gibt eine gute Botschaft und es gibt eine böse Botschaft. Und die gute Botschaft ist die, hat Hans-Christoph vorhin schon genannt, sie kommen von Osten und sie kommen von Westen. Lukas sagt noch von Norden und von Süden. Die Leute kommen von überall her. Viele Leute kommen. Nicht alle Leute, viele Leute kommen. Aus allen Himmelsrichtungen. Und sie kommen wohin? Zu dem Tisch, zu dem Festmahl. Zu dem Ort, wo Jesus ist. Und diese Aussage, das ist eine ganz ermutigende Aussage, weil sie uns sagt, bis zur letzten Stunde ist das Wort Gottes aktiv und wirksam und mächtig und bis zur letzten Stunde wird es Menschen geben, die glauben. Und zwar auf der ganzen Welt. Die Gemeinde Gottes wird nicht untergehen. Ist eine ganz klare Aussage damit. Die Gemeinde Gottes, die wird es geben bis zu dem Moment, dass alle zusammenkommen am Tisch bei Jesus, mit ihm feiern. Und das wird für uns manchmal ganz schwierig, ne? Gerade wenn man die so vielen verschiedenen Konfessionen sieht, viele verschiedene Traditionen auch erlebt und sich manchmal nur an den Kopf fassen kann und nicht nachvollziehen kann als Mensch, wie soll das denn, das kann doch alles nicht gut sein. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, dass ich der Retter bin, der Messias bin, der kommt. Und liebe Leute, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es nicht mehr darauf ankommt, wie wir Christsein leben, sondern an wen wir glauben. Und wir brauchen diese tiefe Gewissheit, dass Jesus unser Retter ist, unser Erlöser ist, unser Friedefürst ist. Und dass wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm unterwegs sind. Egal, welches Mäntelchen die Gemeinde trägt. Jesus sucht Menschen, die an ihn glauben, die im Glauben mit ihm den Alltag bestreiten, mit ihm unterwegs sind im Glauben. Betende Christen, die sich bewegen lassen vom Geist Gottes und nicht durch die Politik, die sich bewegen lassen von der Liebe Gottes in Jesus für die Mitmenschen und nicht wegen irgendwelchen Menschenrechten. Unsere Aktivität kommt daher, dass unser Herz bei Jesus ist und nicht, weil wir die Nachrichten hören. Die dunkle Seite von der Prophetie von Jesus ist, dass er sagt, dass die Kinder des Reiches hinausgestoßen werden in die Finsternis. Das gehört auch mit dazu. Das heißt, es kommt der Tag X, wenn alle zusammenkommen aus allen Himmelsrichtungen, um am Tisch zu sitzen mit Jesus. Das ist auch die Zeit, in der diejenigen hinausgestoßen werden, die zwar Kinder des Reiches genannt werden, aber die ohne Glauben gelebt haben. Und in allererster Linie wird hier das Volk Israel genannt. Ein Volk, das in der Vergangenheit schon zu Abrahams Zeit, schon viel früher, schon zu Moses Zeiten auch, die schon erlebt haben in der Geschichte, wenn sie Verhaltensungehorsam hatten im Alltag, wenn sie im Verhalten ungehorsam bei Gott waren, dann hatten sie zum Beispiel Landverlust, mussten ins Exil. Und so gibt's auch, wenn es einen Glaubensungehorsam gibt, dann gibt es keinen Anteil an Ewigkeit. Das gilt für Israel besonders, weil da ja Gottes Auge drauf liegt. Gott liebt ja dieses Volk und hat es auserwählt als sein Eigentum. Und er hat es bestimmt, Israel ist bestimmt dazu, an diesem Tisch zu sitzen, mit Jesus in der Ewigkeit. Aber auch für dieses Volk gilt, bei aller Auserwählung, ohne Glauben keine Anteilnahme. Ohne Glauben keine Ewigkeit. Es gibt also kein automatisches Heil. Ja? Es gibt keinen Heilsautomatismus, sage ich jetzt mal so. Ja? Glaube braucht's, um dabei zu sein. Unabhängig vom Glauben gibt's keine ewige Zugehörigkeit. Ganz wichtig, auch für uns. Und Abraham und Isaac und Jakob, das sind diejenigen, die das zeigen, was Glaubensgehorsam ist. Das sind unsere Vorbilder. Und die sitzen definitiv an dem Tisch. Die sind dabei. Und wenn wir mit dabei sind, dann sitzen wir Seite an Seite mit denen. Also dieses negative prophetische Wort von Jesus, dass er sagt, sie werden hinausgeworfen werden, hat eben damit zu tun, dass man sich nicht ausruhen darf auf irgendeine Zugehörigkeit, konfessionell. Oder dass man sagt, ich bin geborener Jude oder ich bin geborene Christin oder wie auch immer. Es bringt nichts, wenn ich mich irgendwie beschallen oder berieseln lasse von Gottes Wort und fromme Sprüche. Sondern es braucht diese persönliche Glaubensverbindung mit Jesus und die praktische alltägliche Umsetzung. Der reine Konsum von Evangelium ist nicht meine Rettung, sondern es braucht diese Umsetzung, das Anwenden, das Leben vom Glauben. Jesus macht diese Begegnung mit dem Hauptmann recht kurz und präzise, bringt er das zum Ende. Er sagt im Vers 13 dann, geh jetzt heim. Das heißt so viel auch wie, mach dir keine Sorgen, sei nicht bekümmert, geh nach Hause. Und er bestätigt diese Begegnung mit dieser Aussage, dass er sagt, deine Bitte, die du genannt hast, ja, sagt er, wie du geglaubt hast, so geschehe es dir. Und diesen Satz, den können wir für uns jetzt mitnehmen, wenn wir in die neue Woche gehen. Wie ich geglaubt habe, so geschieht es mir. Hab ich wenig Glauben? Hab ich wenig Erfahrung? Hab ich großen Glauben? Hab ich große Erfahrung? Hab ich keinen Glauben? Hab ich keine Erfahrung? Und das nehmen wir, das wünsche ich uns, dass wir uns das mitnehmen können. Wie glaube ich? An wen glaube ich? Wozu glaube ich? Der Glaube an das System allein von dem Hauptmann hätte ihn nicht gerettet. Aber dieses System, in dem der Hauptmann drin war, hat ihm geholfen, Jesus Glauben zu schenken und seinem Wort 100% zu vertrauen. In dem System, in dem wir sind, jeder ist in seiner kleinen Welt, dieses System kann uns helfen, dass wir Jesus 100% vertrauen mit seinem Wort. Und dass wir das dann auch umsetzen. Ohne Umsetzung gibt es keine Erfahrung. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Geduld, für deine Langmut und deine Liebe, mit der du uns begegnest und mit der du suchend vor uns stehst und uns fragst, wie sieht's aus mit deinem Glauben? Finde ich Glauben? Das ist auch die Frage, die du hast, wenn du wiederkommst, um deine Gemeinde zu dir zu holen. Wirst du Glauben finden auf der Welt? Und Jesus, wir sind hier und wir wollen sagen, ja, ich glaube. Ich will glauben. Hilf meine Unglauben. Erbarm du dich über uns, dass aus dem, was wir hören, dass daraus auch Taten werden dürfen, damit wir mit dir Erfahrungen machen, die Ewigkeitswert haben. Amen.